Herzlich willkommen zur DEMAG Deutsche Fachmarkt AG Telefonkonferenz. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Nach dem Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich übergebe nun das Wort an Matthias Schrade.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Halbjahresberichtstelefonkonferenz. Ich würde kurz eine Präsentation oder durch die Präsentation durchführen. Die finden Sie auch auf unserer Homepage auf der Startseite und stehe anschließend für Fragen zur Verfügung. Zunächst auf der Präsentationsfolie 2, wie immer eine Kurzzusammenfassung für diejenigen, die uns noch nicht näher kennen. Wir kaufen etablierte Fachmarkt- und Einkaufszentren mit Filialisten als Ankermietern, haben wenig Leerstand oder Investitionsbedarf. Typischerweise kaufen wir Objekte in der Größe zwischen 1 und 5 Millionen und landen aufgrund unserer Kriterien in der Regel in kleinen bis mittelgroßen Städten. Das hat sich dank des Marktumfelds in den letzten Jahren ein wenig verändert. Wir kaufen die Objekte, um sie zu behalten und damit zweistellige Renditen zu erwirtschaften. Highlights in diesem Jahr bis jetzt, wir haben zum 30.06. ein FFO von 5,5 Millionen erreicht, eine Steigerung um 8%. Wir hatten bis jetzt 13 Zukäufe, die uns künftig 1,8 Millionen an Jahresnettomieten bringen werden. Interessanterweise auch einige in Großstädten und teilweise auch sehr, sehr moderne Objekte mit Baujahr 2020 oder sogar noch jünger. Per 30.06. hatten wir jetzt insgesamt 91 Objekte im Bestand. Wir haben diverse neue Mietverträge geschlossen. Meistens sind damit auch Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen verbunden. Und wir haben gerade gestern noch melden können, wir haben 3 Objekte verkauft, nämlich unsere Objekte in Templin, Brand-Erbisdorf und Waltershausen mit insgesamt gut 8 Millionen saldierten Verkaufspreisen. Das führt zu einem positiven Einmaleffekt von 3 Millionen Vorsteuern und gut 4 Millionen Liquiditätszufluss. Im ersten Halbjahr haben wir den Portfoliowert durch die Zukäufe damit steigern können auf 344 Millionen. Der Umsatz ist, nachdem die meisten dieser Objekte der neu gekauften im ersten Halbjahr noch keine Beiträge geleistet haben, um 16% auf 15,2 Millionen gestiegen. Das Nettoergebnis, dadurch, dass im letzten Jahr im zweiten Quartal der Verkaufserlös von Büdelsdorf enthalten war, zurückgegangen. Bereinigt um Büdelsdorf wäre es nahezu unverändert gewesen. Der FFO, wie schon erwähnt, um 8% gestiegen auf 5,5 Millionen. Dadurch, dass wir keinerlei Kapitalmaßnahmen in den letzten Jahren hatten, ist das 1:1 dann auch beim FFO je Aktie ein Anstieg auf 1,14 Euro. Finanzierung, zentrales Thema der letzten Jahre. Sie sehen auf der Folie 6, wir haben nach wie vor hier eine sehr gesunde Finanzierungsstruktur, keine großen Ausläufe in den nächsten anderthalb Jahren, auch in 2027 die größeren Ausläufe, die schon mit im Schnitt deutlich höheren Zinsen waren, die sind größtenteils zum Jahresende hin. Wir haben Bankzinsen im Durchschnitt bei 3,07% und eine Zinsbindung von nach wie vor fast 8 Jahren. Das wird durch die Neufinanzierung, die jetzt hier erst im zweiten Halbjahr starten, dann auch sich eher sogar noch leicht erhöhen. 41 verschiedene Banken, auch diese Zahl wird sich jetzt im zweiten Halbjahr noch etwas erhöhen durch die Finanzierung der neuen Objekte. Wir haben auch hier nach wie vor kein Klumpenrisiko, keine einzige Bank, die über 12% an der Gesamtverschuldung ausmacht. Wir finanzieren uns typischerweise mit Annuitätendarlehen, in Klammern zuletzt vereinzelt oder öfter auch mal mit variablen Darlehen, die aber jeweils dann immer durch einen Swap abgesichert sind. Das heißt, wir haben an dieser Seite keine offenen Flanken. Die Standortlandkarte auf Seite 7 hat sich weiter verbreitert. Wir haben die grünen Punkte, die neu dazugekommen sind, und die 3 roten Punkte, das sind die Verkäufe. Auch hier gilt auch kein Klumpenrisiko, nur ein einziger Mietvertrag macht über 3% unserer Gesamterträge von inzwischen mehr als 28 Millionen annualisiert aus. Und die Top-10-Verträge gerade mal 17%. Die durchschnittliche Restlaufzeit hat sich kaum verändert durch die letzten Transaktionen und Vermietungen per Saldo liegt bei typischerweise um die 4,5 Jahre. Vermietungsquote ist zum Stichtag etwas niedriger, weil wir auch jetzt unter anderem in Havelberg ein Objekt mit großem Leerstand gekauft haben, wird sich aber zügig wieder in Richtung 97% weiterentwickeln. Auch die Verkäufe haben wir ja Objekte mit etwas mehr Leerstand eher abgegeben. Wenn die aus dem Portfolio dann tatsächlich raus sind, wird es also leicht positiven Effekt hier haben. Aber auch hier, wir bewegen uns hier schon seit geraumer Zeit in einem ähnlichen Bereich. Die Mieterstruktur, auch hier keine nennenswerten Veränderungen, außer dass die Drogeriemärkte jetzt beide in den Top Ten aufgekreuzt sind. Edeka-Gruppe mit insgesamt 20 verschiedenen Verträgen und Standorten mit knapp 12% Anteil, Schwarzgruppe mit knapp 9% und ansonsten viele namhafte Filialisten auf den Folgeplätzen. Auch unterhalb dieser Liste gibt es dann natürlich noch weitere Adressen, Action beispielsweise, NKD, Deichmann, Taco und ähnliche. Insgesamt haben wir nach wie vor bei Lebensmitteln als größter Branche mit rund 38% die konjunkturunabhängigen Filialisten, also sprich unter anderem Drogeriemärkte, Jysk, Teddy oder ähnliche. Zweitgrößter Block, Modeschuhe, ausschließlich Discounter bzw. Preiseinsteiger, machen 13% bei uns aus. Heimwerker, also vor allem die Baumärkte, bei rund 11%. Gesundheit, also vor allem Ärzte, Fitnessstudios und ähnliches. Und schließlich im Bereich der sonstigen Mieter wie auch Friseur, Blumenladen oder vergleichbare, die dann häufig als Nebenmieter noch mit drin sind. Büro und Wohnen macht bei uns nur minimale Anteile aus. Transaktionen, die dieses Jahr getätigt wurden auf Seite 9, der Kauf in Havelberg, den Sie bereits kennen, ein Edeka-Markt, der neben sich noch eine Leerfläche hat. Direkt nebenan ist der neu gebaute Aldi-Markt, also moderne Aldi-Markt, ich glaube vor 7 Jahren gebaut. Wir sind bereits mit Edeka in Gesprächen, eventuell das Gesamtgebäude zu nutzen und zu modernisieren. Wenn wir rechnen hier damit, dass wir möglicherweise noch dieses Jahr hier konkreter werden können, spätestens ab im Laufe des nächsten Jahres. In Wienhausen haben wir einen einzelnen Pennymarkt gekauft, der einzige Lebensmittler im ganzen Ort. Sehr gut sichtbar am Ortseingang. Und wir haben schließlich auf Seite 11 in der Präsentation ein Portfolio gekauft mit unter anderem 8 Drogeriemärkten. Ja, die Standorte möchte ich nicht einzeln aufzählen. Unter anderem in Dresden, Leipzig und diversen kleineren Orten, die müssten Sie dann googeln, wo die überall liegen. Gekauft Mitte Juni ist die Meldung ja veröffentlicht worden. Hier sind insgesamt 5 DM-Märkte drin. Zweimal Aldi, zweimal Rossmann, ein Butni und so weiter. Es sind in der Regel auch starke Einzelhandelsumgebungen vorhanden. Den Kaufpreis dürfen wir hier leider nicht nennen, auf Wunsch des Verkäufers. Auch die Nettomiete dürfen wir erst nennen, wenn die Objekte in unserem Bestand sind. Es war aber für uns eine sehr bedeutende Transaktion. Ja, Investitionen im Bestand, da waren wir auch weiterhin aktiv. Das ist das Ressort meines Vorstandskollegen, der hier auch einige Projekte teilweise hat zu Ende bringen können oder jetzt konkret im Gange. Wir haben unter anderem in Höhen einen Umbau für Teddy und ein Fitnessstudio angestoßen. In Nordsteimke ist der Umbau für ein Fitnessstudio unmittelbar vor dem Abschluss. In Puderbach läuft zwischenzeitlich der Umbau für Rossmann. In Schneeberg ist eine Modernisierung mit Aldi geplant. In Sternberg da warten wir jetzt jeden Tag eigentlich darauf, dass die Baugenehmigung erteilt wird und wir dann den Umbau für Edeka bzw. Teddy dann starten können. Und in Wittenburg arbeiten wir weiterhin an der Nachnutzung der immer noch von Rewe gemieteten Fläche. Das zieht sich leider länger als ursprünglich erwartet, aber wir haben auch hier nach wie vor die Mieteinnahmen von Rewe. Das sind Beispiele, die Zahl der Projekte, an denen wir arbeiten, ist im Hintergrund noch deutlich länger. Für diejenigen, die uns auch noch nicht so genau kennen, unser Investment Case auf der Folie 13 nochmal. Wir kaufen typischerweise Objekte mit Anfangsrediten von um die 10% und können die Gesamtinvestitionen in der Regel mit über 80% refinanzieren. Das heißt, wir brauchen für Objektkäufe wenig Eigenkapital. Entsprechend hoch ist unsere Eigenkapitalrendite. Wir wachsen kontinuierlich durch Zukäufe und können zusätzlich auch Ertrags- bzw. auch Einsparpotenzial in den Objekten heben, haben damit den FFO je Aktie in den letzten Jahren auch deutlich weiter steigern können. Wichtiger noch als die Kennzahlen im Konzern sind uns hier immer die Kennzahlen pro Aktie, also wir betrachten Wachstum nicht als Selbstzweck. Wir kaufen die Objekte typischerweise einzeln oder in kleinen Portfolien. Das Portfolio, das wir vorhin erwähnt haben, war mit Abstand das größte von der Stückzahl her, das wir je gekauft haben. In der Regel ist es aber so, dass Portfolien deutlich teurer sind, also alleine durch den Kauf und das Zusammenfügen zu einem großen professionellen Portfolio schaffen wir bereits einen Mehrwert. Würden wir unser Portfolio heute als Ganzes verkaufen, würden wir hier einen anderen Preis erreichen können. Das drückt sich teilweise durch den stetig steigenden NAV aus. Wir glauben aber, dass wir am Markt für das Gesamtportfolio noch signifikant mehr bekommen könnten, wenn wir das denn wollten. Als Aktionäre hat man dann den Vorteil, dass die Dividenden jährlich steigen, schon seit Firmengründung. ein sehr starker und krisenfester Cashflow, FFO, und der NRV, wie gesagt, auch kontinuierlich sich weiterentwickelt. Wir wachsen nach wie vor ohne Kapitalerhöhung. Wir brauchen wenig Eigenkapital für die Akquisitionen. Wir finanzieren die durch eine Mischung aus dem Cashflow, Revalutierung von Bestandsdarlehen und hier und dort, wie gerade gestern gemeldet, selektive Verkäufe. Wir planen weder Kapitalerhöhung noch Anleihen oder Schuldscheindarlehen oder ähnliche Dinge. Wir sehen die Reallokation von Kapital als Schlüssel dazu, den FFO auch weiter stark zu steigern, ohne für Sie als Investoren eine Verbesserung zu erreichen. Wichtig ist uns vor allem aber auch, dass wir damit unabhängig vom Kapitalmarkt und aus eigener Kraft wachsen können und nicht bei unruhigen Zeiten dann plötzlich an den Markt rantreten müssen. Man kann das sehr schön sehen, auch von dieser Reallokation auf der Folie 16. Wir haben zufällig genau rund 3 Millionen Liquidität, die aus Büdelsdorf im letzten Jahr freigesetzt wurden, aus diesem einen Verkauf nutzen können, um alle 14 Käufe des letzten Jahres mit in Summe mehr als der vierfachen Miete und mehr als dem dreifachen FFO zu refinanzieren. Das ging zufällig gerade so auf, das war also keine Absicht, aber es zeigt vom Grundprinzip her, wie das Modell funktioniert. Die Ziele für das laufende Jahr haben wir erneut bestätigt mit einem Überschuss von mehr als 5 Millionen. Eventuell könnte sich das, sollten noch weitere Verkäufe zustande kommen, noch ein wenig erhöhen. Der FFO soll auf 11 Millionen steigen, da liegen wir mit den knapp 5,5 Millionen jetzt zum Halbjahr, also sehr gut auf Kurs. Und die Dividende, haben wir ja angekündigt, werden wir auch für das laufende Jahr erneut erhöhen. Die Langfristziele bleiben natürlich intakt, die haben wir auch erst vor einem Dreivierteljahr publiziert. Und damit bin ich auch am Ende meiner Ausführung angekommen und freue mich auf Ihre Fragen.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie nun eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte auf Ihrem Telefon die Tastenkombination 9 und Stern. Um eine Frage zurückzuziehen, drücken Sie 3 und Stern auf Ihrem Telefon. Bitte drücken Sie jetzt 9 und Stern, um Fragen anzumelden. Und die erste Frage ist von André Remke, Baader Bank. Bitte, Sie haben das Wort.
So, jetzt aber. André Remke hier von der Baader Bank. Hallo, schade. Reihe von Fragen. Vielleicht zunächst zu den gestern angekündigten Verkäufen. Können Sie uns da noch einige Details geben, insbesondere was war hier für die beiden zusätzlichen Objekte die Motivation, diese Objekte zu veräußern?
Ja, grundsätzlich ist es immer so, dass wir uns natürlich, wenn Veränderungen bei Objekten anstehen oder wenn Interessenten auf uns zugehen, uns anschauen, was die bessere Option ist. Bei Templin hatten wir ja bereits vorher kommuniziert, die Transaktion ist zwischenzeitlich abgeschlossen, wir haben sie aber auch nie öffentlich einzeln kommuniziert, außerhalb beispielsweise der Hauptversammlung oder mal kurz im Halbjahresbericht im Quartalsbericht kurz das Thema erwähnt. Templin haben wir verkauft an einen Lebensmittelhändler, der dort mittelfristig alles abreißen und einen modernen Lebensmittelmarkt bauen will. Das war ist derzeit noch ein Hellweg-Standort. Hellweg betreibt dort unter der Marke BayWa einen Baumarkt und ich glaube, es ist öffentlich bekannt, dass Hellweg möglicherweise ein wenig schwieriger derzeit als Mieter einzuschätzen ist. Es ist unser einziger Hellweg-Baumarkt und nachdem hier ursprünglich mal ging der Prozess gar nicht von uns aus, sondern Hellweg wollte einen neuen Markt in Hellweg in Templin bauen. Deswegen waren wir gezwungen, nach Alternativen umzuschauen. Zwischenzeitlich hat Hellweg diese Planung für den Neubau zwar aufgegeben, aber wir waren schon so weit im Prozess und die Entwicklung rund um Hellweg war nicht so, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt das jetzt stoppen. Dadurch haben wir den Kaufvertrag vor einem Jahr unterschrieben. Zwischenzeitlich ist die aufschiebende Bedingung, Baurecht zu schaffen, entfallen. Demzufolge konnte das jetzt im Juli abgewickelt werden. In Brand-Erbisdorf war der Auslöser das Thema, das Objekt ist schon, es ist das, der Klarstellung halber, wir reden über das Objekt Brand-Erbisdorf 1. Wir haben ja gerade erst vor kurzem einen Rossmann dort noch gekauft, der ist aber noch nicht mal bezahlt. Wir haben also das alte Objekt in Brand-Erbisdorf weiterverkauft mit Aldi, Kick und frisch jetzt Getränke Hoffmann als Mietern. Aldi hat untervermietet an Teddy, hat neu gebaut, neben dem Rossmann, den wir erworben haben, 100 Meter südlich. Wir haben dort also eine etwas spezielle Konstellation, dass wir zwar formal als Hauptmieter ein Aldi haben, aber betrieben wird das Gebäude von Teddy. Wir hatten eigentlich vor, dieses Objekt zu refinanzieren. Das ist aus verschiedenen Gründen aber nicht zustande gekommen, beziehungsweise wäre nur zu sehr, sehr unattraktiven Konditionen mit viel zu viel Eigenkapital, die im Objekt stecken, möglich gewesen. Deswegen haben wir uns entschieden, das Kaufangebot eines Lebensmittlers anzunehmen, das für uns dann damit vor allem dann Liquidität freisetzt. Ich möchte hier kann leider nicht öffentlich nennen, wer der Lebensmittler ist, weil das Ganze wahrscheinlich eher mittel- bis längerfristig irgendwann mal auch öffentlich werden wird und zu Veränderungen vor Ort führt, weil der Lebensmittelmarkt kurzfristig natürlich gar nicht alles abreißen und neu bauen kann, weil unter anderem Getränke Hoffmann gerade einen neuen langfristigen Mietvertrag geschlossen hat. Wir werden das mit Interesse verfolgen, ob und wann sich hier Dinge bewegen oder ob das für den Lebensmittel jetzt dann mehr eine Kapitalanlage geworden ist. Das dritte Objekt in Waltershausen hatten wir vor gar nicht so langer Zeit gekauft. Hier war zu unserer Überraschung, nachdem wir es gekauft haben, haben wir, wie nicht anders zu erwarten, mit Tegut als Hauptmieter Pläne über eine Gespräche über eine Modernisierung begonnen. Das war sicherlich auch erforderlich dort. Hatten Eckdaten abgesteckt, zu denen das stattfinden hätte können. Mit denen ist die Regionalleitung dann zur Geschäftsleitung gegangen, zur Freigabe, um mit uns einen neuen langfristigen Mietvertrag verbunden mit einer Investition zu schließen. Und zu ihrer eigenen Überraschung hat sich die Geschäftsleitung dann entschieden, statt dieses Projekt umzusetzen, den Standort insgesamt aufzugeben. Tegut hat hier den Markt bereits vor geraumer Zeit geräumt. Der steht also schon einige Zeit leer. Der Mietvertrag läuft zwar noch, endet aber in Kürze. Insofern hätten wir jetzt entweder eine Projektentwicklung in eine andere Richtung machen können. Da gab es auch Gespräche dazu, aber es ist dann halt tatsächlich eine eher mäßige und wenig attraktive Variante, die hier naheliegen würde. Oder was die Alternative dann war, auch hier, wir haben das Objekt an einen Lebensmittler verkauft, der das Objekt schon bevor wir es erworben haben, ohne unser Wissen auch schon dran war. Der Vorverkäufer hat aber dann es an uns verkauft, statt an den Lebensmittler. Das war jetzt eher für uns die Kategorie in der Abwägung der beiden Optionen. Eigene Projektentwicklung mit relativ viel Aufwand und einem auch anschließend nicht unbedingt sehr hochwertigen Objekt. Oder dann das Aussteigen, ich sage jetzt mal salopp gesagt, mit einer schwarzen Null. Wir machen hier noch einen kleinen Gewinn daraus. Wir haben einen kleinen Liquiditätszufluss, aber das war nicht die ursprüngliche Intention beim Kauf. Wir würde eher sagen, wir haben hier ein Problem oder ein latentes Problem oder zumindest mal eine aufwendige Situation dann für uns dann auf die Weise gelöst.
Ja, super. Vielen Dank für die Ausführungen. Eine zweite Frage ist die Leerstandsquote. Sie hatten in Press Release gestern erwähnt, dass der Leerstand der verkauften Objekte relativ hoch gewesen ist. Wenn Sie jetzt alles zusammenzählen, was Sie bisher für dieses Jahr gekauft haben und planen zu verkaufen, wo landen wir dann ungefähr bei der Leerstandsquote? Ist das leicht unter dem Niveau vom 30.06.?
Ja, müsste ein bisschen drunter sein, aber also es sind keine so großen Effekte im großen Bild. Wie gesagt, das gleicht sich teilweise ein bisschen auch aus. Unterm Strich, ich würde es mal vom Bauch her, ohne das bitte jetzt festgenagelt zu sein, wir haben jetzt ausgewiesen, hatten wir gemäß System zum 30.06. 96,2%. Ich würde vermuten, dass wenn alles durch ist, sind wir bei 96,5 oder sowas. Aber das sind keine riesigen Effekte, die dadurch sind. Es sind auch insgesamt, es sind die Leerstände ja zu einem ganz erheblichen Teil von uns selber eingekauft. Also beispielsweise Havelberg hatte ich schon erwähnt, mit mehr als 30% Leerstand. Wir haben in Gardelegen noch Restleerstand, der aber auch immerhin, ich glaube, 1.500 Quadratmeter oder sowas ausmacht, wo wir aber auch dann schon wissen, zum Großteil, was daraus wird. Wir haben in Nordsteimke noch Restleerstand, der aber teilweise bewusst dort gehalten wird, weil da noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung dann strategisch die Entwicklung im Objekt geht. Da wollen wir uns eine Thematik noch offen halten und so weiter. Strukturellen Leerstand im Sinne von Flächen, die wir voll vermietet gekauft haben und die dann irgendwann leergezogen sind. Wir wissen gar nicht, was man damit machen soll, haben wir nicht.
Ja, okay. Dritte Frage, vielleicht kann ich natürlich wieder ein bisschen allgemeiner gehalten, aber können Sie uns mal einen Einblick über das geben in Bezug auf Akquisitionen, Verkäufe, wo Sie sich da momentan bewegen? Sie haben ja schon ein extrem aktives Jahr bisher gehabt. Stehen noch weitere Verkäufe an oder ist etwas in der konkreten Vermarktung oder war es das jetzt mit den drei Objekten in diesem Jahr? Und andersherum natürlich auf der Akquisitionsseite, hat sich da im Transaktionsmarkt in den letzten Monaten irgendetwas in irgendeiner Art und Weise verändert in Bezug auf Angebote, Preise etc.?
Also wir haben den Eindruck, dass sich der Markt mehr oder weniger auf tieferem Niveau, also ich möchte nicht tiefem sagen, sondern es ist einfach nur tiefer als bis vor vielleicht 3-4 Jahren stabilisiert hat. Wir sehen vielleicht eher eine leichte Tendenz wieder, dass zumindest mal etwas mehr Nachfrage kommt, aber eher dann auch nach Objekten, die jetzt nicht unbedingt unser Fokus sind, sondern qualitativ möglicherweise höherwertige, modernere Objekte, dass hier wieder etwas mehr Nachfrage ist. Wir haben sehr viele Verkäufer, die auf Buchwerten sitzen, die sie ganz sicher nicht erreichen werden, aber davon halt eben nicht wirklich eins zu eins mal eben kurz abrücken dürfen oder können und natürlich auch nur das verkaufen, was sie unbedingt verkaufen müssen. Unterm Strich ist aber so, wir haben sehr, sehr viele Angebote auf dem Tisch. Wir gehen auch davon aus, dass in absehbarer Zeit hier wieder irgendwas unterschrieben und hoffentlich dann auch zeitnah gemeldet werden kann. Es ist aber halt, wie ich es immer wieder sage, erst wenn man beim Notar sitzt, ist es wirklich durch. Wir haben auch vor nicht allzu langer Zeit eine Transaktion abgebrochen, weil wir hier qualitativ festgestellt haben, es gab hier dann relativ auf der Zielgerade haben wir festgestellt, es gibt hier große Unwägbarkeiten, Risiken im Bereich Brandschutz. Und auch das ist eine Aussage, die ich öfter schon getätigt habe. Wichtiger als die Transaktion, die man macht, sind eigentlich auf lange Sicht die, die man nicht macht. Wir wollen hier, auch wenn unsere Aktionäre natürlich gerne sehen wollen, dass wir möglichst viel kaufen, weil wir kaufen lieber gezielter und bewusster, als uns Probleme dann ins Portfolio reinzuholen. Okay, also Verkauf hatte ich noch angesprochen, danke. Verkauf, ja, wir sind tatsächlich bei ein paar Objekten in der Prüfung, teilweise weil dann Kaufinteressenten auf uns zugekommen sind, teilweise weil es Objekte sind, wo wir dann auch einen überdurchschnittlichen Verwaltungsaufwand beispielsweise haben. Oder dann am Horizont längerfristig ohnehin das Thema Revalutierung anstehen würde, wir aber nicht unbedingt eine gute Refinanzierung entweder erwarten können oder auch das schon ausgelotet haben. Das wird aber, ob da dieses Jahr noch was kommt, ist unklar. Insbesondere, ob es dann dieses Jahr auch noch wirksam wird in den Zahlen. Das wird ja erst mit Nutzen-Lastenwechsel dann entsprechend dann relevant. Das wird aber auch keine riesige Dimension sein. Also wir werden nicht auf einen Schlag 10 Objekte oder Ähnliches verkaufen. Ich möchte auch nochmal betonen, die drei Objekte, die wir jetzt verkauft haben, das waren drei komplett eigenständige Transaktionen, kein Portfolioverkauf. Der eine davon ist eigentlich im Prinzip dem letzten Jahr zuzurechnen, sodass wir letztes Jahr quasi zwei Objekte verkauft haben, dieses Jahr zwei. Das steht dann gegenüber letztes Jahr 14 Käufen und dieses Jahr 13, also. Und da kommen mit Sicherheit noch welche oben drauf. Also von daher, wir werden den Weg, dass wir insgesamt, ich zitiere uns selber, wir kaufen, um zu behalten, das ist das Grundcredo und das werden wir auch nicht verändern.
Wunderbar. Dann vielleicht noch eine kurze Nachfrage. In der Präsentation haben Sie erwähnt, dass die Finanzierung jetzt zuletzt auch häufiger mit variablen Darlehen, mit Swaps unterlegt abgeschlossen haben. Ist das nur eine Frage der Kondition oder gibt es noch andere Gründe, die hier wichtig sind zu beachten?
Es war durch die Zinskurve tatsächlich teilweise günstiger, kurioserweise. Es sind bei den Swaps, möchte ich auch betonen, wir machen das eigentlich ausschließlich, entweder wenn dahinter, oder wir haben bisher ausschließlich Swaps, wo dahinter steht die LBBW, das betrifft dann Sparkassendarlehen, oder die Z-Bank, wo wir dann auch sicher sind, dass dann das keine relevanten Risiken dann sind und nicht irgendwelche derivativen Strukturen mit irgendwelchen ausländischen Emittenten. Wir machen das immer im Paket mit der Finanzierung, die dann auch gegebenenfalls auf länger als 10 Jahre abgestellt werden kann. Das ist bei klassischen Gewerbeimmobilien Annuitätendarlehen nicht möglich. Normalerweise sind die auf 10 Jahre maximal. Und in ganz seltenen Fällen haben Banken in der Vergangenheit auch mal 12 oder 15 Jahre möglich gemacht. In der Regel ist 10 Jahre dann aufgrund der Refinanzierungssituation der Volksbank Sparkassen dann das Maximum. Ein Swap oder Swaps haben zusätzlich noch den Vorteil, sollte so eine Situation mal auftreten, dass wir ein Objekt verkaufen, das über eine solche Struktur finanziert ist, dann lässt sich dann gegebenenfalls der Swap eventuell auf ein anderes Objekt leichter übertragen. Das ist ein potenzieller Vorteil, der aber bisher für uns noch keine Rolle spielte, wäre auch nicht ausschlaggebend. Aber wenn dann halt die Struktur variables Darlehen plus Swap 10, teilweise 20 Basispunkte günstiger ist als das klassische Annuitätendarlehen, dann ergibt es Sinn, das eben auf diese Struktur zu machen.
Wunderbar. Super, das war's von meiner Seite. Vielen Dank, Herr Schrader.
Für weitere Fragen drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Und die nächste Frage ist von Marcel Gaub, LBBW. Bitte, Sie haben das Wort.
Hallo, Frau Schrader, vielen Dank für die Präsentation. Meine Fragen, ich habe zwei Fragen, gehen in die gleiche Richtung, vielleicht mal angefangen. Im vergangenen Jahr hatten wir in der Präsentation die Folie Verkauf Büttelsdorf und Reinvestition in 14 Objekte. Jetzt hatten wir den Verkauf, oder Sie haben es gerade ausgeführt, 3 Objekte, einer theoretisch dann aber dem letzten Jahr zuzurechnen. Vielleicht da nochmal tiefer gelegt zur Motivation. Einerseits Verkauf, Mieter Helwig und die anderen Themen, die Sie bereits besprochen hatten, aber inwieweit spielt hier dann auch schon neben dem Portfoliokauf, der stattgefunden hat, weitere Käufe, ganz klassisch, um quasi diesen Hebel wieder zu nutzen, eine Rolle? Also was ist hier dann vielleicht auch mit Blick eher dann Richtung 26 schon wieder zu erwarten? Also können Sie da Aussagen dazu treffen?
Also wer genau hinguckt, der wird feststellen, dass wir tendenziell eher Objekte verkaufen, die wir schon relativ lange im Bestand haben, weil dann auch tatsächlich mehr Kapital gebunden ist, weil es dann für uns attraktiver ist, die Objekte, die nicht refinanzierbar oder revalutierbar waren, auf attraktive Weise zu verkaufen. Ein Objekt, das relativ kurzfristig im Bestand ist, wo also noch vergleichsweise hohe Finanzierung drauf liegt, ergibt in der Regel für uns keinen Sinn, selbst wenn der Preis attraktiv ist, das zu verkaufen, zumal hier auch dann eine Vorfälligkeitsentschädigung dann in der Regel anfallen würde. Von daher, auch wenn wir weitere Verkäufe künftig machen, dann werden es tendenziell eher Objekte sein, wo relativ viel Liquidität sich freisetzen lässt, die wir dann mit höherer Rendite neu investieren können. Das ist eigentlich das Modell, das wir auch in der Präsentation jetzt auch aktuell gerade wieder versuchen zu zeigen auf der Folie 16. Das ist dieses Grundmodell. Büdelsdorf hat im Prinzip dann, wenn man so will, konnten wir dann austauschen durch die 14 Objekte des letzten Jahres. Im Vorjahr war es kurioserweise auch so, da hatten wir 2 kleinere Objekte verkaufen können und das hat dann die wesentlich größeren Käufe dann auch abgedeckt. Es ist aber, wie gesagt, Zufall, dass sich das jetzt so von den Beträgen her passt. Die Grundstrategie ist aber, dass wir immer uns die Rendite pro Objekt auf das gebundene oder freisetzbare Kapital anschauen. Und wenn dort die Kennzahlen zu schlecht sind, dann kann so ein Objekt dann auch mal verkauft werden. Was uns lieber ist, ist grundsätzlich dann so ein Objekt zu refinanzieren, also neu höher zu finanzieren. Das haben wir auch in den meisten Fällen gemacht. Also Königssee beispielsweise möchte ich jetzt mal exemplarisch nennen, haben wir dieses Jahr auch eine kleine Refinanzierung draufgelegt. Sonst wäre ein Verkauf dann möglicherweise denkbar gewesen. Königssee war unser 2. Objekt, das wir insgesamt in der Firmengeschichte gekauft haben. Da ist dann das Darlehen ausgelaufen und wir haben jetzt dann eine Aufvalutierung um 500.000 erreicht. Das haben wir in der Vergangenheit bei etlichen anderen Objekten auch schon gemacht. Und bei Objekten, wo uns das nicht gelingt, weil die lokale Bank beispielsweise dann das von ihrem Grundprinzip her nicht möchte. Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Volksbank, Sparkassen finanzieren ja typischerweise dann den privaten Häuslebauer, der in der Regel dann nicht in solchen Strukturen denkt, sondern das Haus dann eben über 20, 30 Jahre abzahlt. Irgendwann gehört es ihm quasi schuldenfrei selber. Das ist der typische Kunde bei einer Bank. Und nicht alle Volksbank, Sparkassen denken dann eben so wie wir in Eigenkapitalrendite oder Ähnliches. Da gibt es also auch Adressen, die das aus Prinzip ablehnen. Und dann ist halt ein Verkauf manchmal doch aus unserer Sicht im Gesamtbild die bessere Variante.
Vielen Dank. Und meine zweite Frage, wenn man sich die Pressemitteilung von gestern ansieht zum Verkauf der 3 Objekte, 8,25 Millionen kumulierter Kaufpreis in Relation zu den 670.000 Euro annualisierter Netto-Miete, kommen wir auf ein Multiple von ungefähr 12,3, was ja deutlich höher liegt als die Multiples, die auf der Käuferseite bezahlt werden, was ja auch immer ein Punkt ist, der sehr positiv ist auf der Kaufseite. Jetzt dahingehend die Frage, war es ein reiner war es wirklich ein Verkaufstransaktionserfolg, dass man hier ein deutlich höheres Multiple oder sind bei den 670.000 noch Mieterhöhungspotenziale, die ein potenzieller Käufer hier dann ausschöpfen könnte, sodass das Multiple dann potenziell auch niedriger liegen würde.
Also ich habe es ja schon vorher kurz erläutert. Also kurz gesagt, alle drei Käufer werden, mal ganz brutal gesagt, alles, was da ist, abreißen und neu bauen. Also im Wesentlichen haben die drei Käufer jetzt nicht unbedingt dann eine Kapitalanlage gekauft, sondern ein Grundstück mit der Möglichkeit dann zu bauen. Mit kleinen Abstrichen in Waltershausen das Wohngebäude, das größtenteils dann an einen Verein vermietet ist, der der Diakonie nahesteht. Das werden sie wahrscheinlich stehen lassen, gehe ich jetzt einfach von aus. Das braucht man dann auch nicht, das bringt auch nur unwesentlich zusätzliche Fläche, die man freisetzen könnte. In Brand-Erbesdorf habe ich schon erwähnt, aufgrund der bestehenden aktuellen längerfristigen Mietverträge wird der Lebensmittel, der das gekauft hat, vermutlich dann zweigleisig jetzt erstmal quasi die Kapitalanlage getätigt haben, wenn es ihm nicht gelingt, Einigung herbeizuführen mit den Nutzern und Mietern, wie er dann künftig dort möglicherweise sich neu auf dem Grundstück selber aufstellen kann. Aber grundsätzlich, wenn wir in den Objekten jetzt direkte Mieterhöhungspotenziale sehen würden oder dann hätten wir das natürlich nicht verkauft oder höchstwahrscheinlich nicht verkauft. In Templin wäre die Alternative natürlich auch gewesen, wir reißen selber ab und bauen neu. Das gilt auch für Waltershausen. Das ist aber für die erzielbare Rendite aus unserer Sicht unattraktiv. Da kann ein Lebensmittler ganz anders rechnen. Wir selber hätten ja auch während der ganzen Bauphase dann keinen Cashflow, das darf man auch nicht ganz vergessen. Und von daher ist es für uns wesentlich attraktiver dann an jemanden, der das selber umsetzt und strategisch auch ein Interesse hat, der dann anders rechnen kann, weil er dann eben sich künftige Umsätze mit seinem Lebensmittelmarkt hier berechnet und nicht irgendwo dann einfach nur auf Kaufen, welchen Return Investment bekomme ich direkt als Miete dann rechnen kann. Also Büdelsdorf war ein Kapitalanleger, der das Objekt gekauft hat und diese drei Objekte war jeweils dann ein Lebensmittler, der perspektivisch dann dort einen Neubau plant.
Okay, vielen Dank.
Momentan liegen keine weiteren Fragen vor. Wenn Sie noch eine Frage stellen möchten, dann drücken Sie bitte 9 und Stern auf Ihrem Telefon. Keine weiteren Fragen der Teilnehmer, Herr Schrade, damit das Wort gerne wieder an Sie.
Ja, dann bedanke ich mich für das Interesse, wünsche noch einen schönen Tag und wir hören uns dann im Zweifel in 3 Monaten bei der nächsten Telefonkonferenz. Danke und auf Wiederhören.